Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Einen schönen guten Tag. Vieles am 12-jährigen Pontifikat von Franziskus war ungewöhnlich. Der Argentinier wurde als erster Lateinamerikaner zum Papst gewählt, nachdem sein Vorgänger Benedikt zurückgetreten war. Das hatte es zuletzt im 13. Jahrhundert gegeben. Der Heilige Stuhl ist ein Amt auf Lebenszeit. Kein Papst zuvor hatte den Namen Franziskus gewählt. Auch das ein Novum. Heute Morgen ist Franziskus im Alter von 88 Jahren gestorben. Um seine Gesundheit stand es schon seit Monaten nicht gut. Den Segen Urbi et Orbi konnte er gestern noch sprechen, was ihn hörbar Kraft gekostet hat. Als Reformer ist er gestartet. Am Ende wird sein Pontifikat gemischt bewertet. Das ist heute der Tenor der Nachrufe. Meine Kollegin Christiane Florin, die die aktuelle Kultur des Deutschlandfunks leitet und zur katholischen Kirche vielfach publiziert hat, ist jetzt bei mir im Studio. Christiane, kann man so weit gehen, dass Franziskus eine andere Kultur in dieser katholischen Kirche prägen wollte?
Also das war ja schon der erste Eindruck bei seinem Amtsantritt, wenn man sich daran erinnert, 2013 am 13. März, wie er da an die Loggia über den Petersplatz trat und so ganz anders aussah als sein Vorgänger. Der Stil war ganz anders, das einfache Gewand, die ausgelatschten Schuhe, dann später die Aktentasche, die Brille, das Kassengestell und dass er eben gesagt hat, er möchte eine arme Kirche und er möchte eine Kirche, die an die Ränder geht. Das war schon was deutlich anderes. Und er hat ja, ich würde sagen, sein Vorgänger auch dahingehend kritisiert, dass er sagte, er möchte keine Kirche, die allein mit theologischem Narzissmus beschäftigt ist, die sich allein mit sich selber beschäftigt. Ob er das geschafft hat oder ob er das gewollt hat im Sinne von Reformen, was man so landläufig unter Reformen versteht, na, das würde ich bestreiten.
Warum?
Ja, weil Reformen in dem Sinne von, er wollte eine geschlechtergerechte Kirche, er wollte beenden oder er wollte den Zölibat freistellen, ne, dass Priester nicht mehr unverheiratet sein müssen und so. Das glaube ich nicht, dass er das von Anfang an gewollt hat. Was er, glaube ich, schon gewollt hat und was man auch sah, einen anderen Weg der Entscheidungsfindung. Wenn man sich Bischofssynoden vorstellt, die bestanden ja früher wirklich alleine aus Bischöfen, die am besten noch vorbereitete Reden auf Latein gehalten haben. Das hat er ja dann etwas verändert, dadurch, dass die Bischöfe nicht mehr unter sich waren, Laien und auch Laien dabei waren. Aber es hat nicht zu konkreten institutionell verändernden Entscheidungen geführt.
Ich glaube, dass für alle, die wahrscheinlich jetzt auch nicht der katholischen Kirche unbedingt nahestehen, klar war, dass er doch erstaunlich politisch auch war. Inwiefern hat er sich da von seinen Vorgängern unterschieden oder vielleicht auch was fortgesetzt?
Ja, es ist ja nicht möglich, in einem solchen Amt nicht politisch zu sein. Den Papst kennt jeder und jede, ja, weltweit. Also da nicht politisch zu sein, das geht gar nicht. Nur er hat ja von Anfang an klar gemacht, ihm ist das Thema Gerechtigkeit wichtig. Er ist ein Mann aus dem globalen Süden, eben aus Argentinien. Und das hat sein Pontifikat vom ersten Moment an, auch bis zum letzten Atemzug, bestimmt. Eine seiner ersten großen Texte enthielt den Satz, diese Wirtschaft tötet. Also er war ein großer Kapitalismuskritiker und er hat sich auch mit dem Kettensägenkapitalismus in seinem Heimatland, jetzt unter Milei, angelegt. Da war er also sehr deutlich und hat dafür ja auch sehr viel Kritik einstecken müssen, dass eben gesagt wurde, naja, der hat doch keine Ahnung, was redet der denn da? Das ist doch Sozialromantik. Sein Vorgänger Benedikt, der hat ja eher in dem Sinne gesprochen, dass er angemahnt hat, dass sich Politikerinnen und Politiker an der Lehre der katholischen Kirche messen lassen sollten. Also was die Themen Abtreibung, Stammzellenforschung und so weiter anbetrifft. Franziskus hat zu diesen Themen natürlich auch was gesagt, auch im Sinne der Lehre was gesagt, da war er ganz konservativ. Aber sein großes Thema war schon die Gerechtigkeit und eben dieses, wie er es gesehen hat, ungerechte kapitalistische Wirtschaftssystem, das Menschen dazu zwingt, dass sie in unwürdigen Verhältnissen leben müssen.
Jetzt ist die Anteilnahme eigentlich immer, wenn ein Papst stirbt, groß, weil er eben so eine globale Figur auch ist. Was bedeutet eigentlich das Papsttum heute noch? Also gerade in Europa zum Beispiel, wo ja sehr viele Menschen eben die Kirche verlassen.
Ja, ich glaube, da muss man jetzt unterscheiden zwischen denen, die römisch-katholisch sind, die das glauben, dass dort der Stellvertreter Christi amtiert, dass dort der Heilige Geist weht, wo der Papst ist und auch in der Wahl der Heilige Geist weht. Zwischen denen muss man unterscheiden und denen, die da von außen draufschauen. Ich meine, das Papsttum, Die römisch-katholische Kirche ist eine Monarchie und der Papst ist ein Monarch an deren Spitze. Das System ist ständisch. Es gibt Kleriker, die sind der geweihte Stand, und dann gibt es die Laien, die eigentlich nichts mitzubestimmen haben. Und insofern steht natürlich das Papsttum für das ganz andere, für etwas, das es so nirgends in der Welt noch gibt.
Also die Beständigkeit sozusagen an sich setzt schon ein Zeichen.
Ja, ich würde sagen, die institutionelle Beständigkeit, ja. Dass innerhalb der Institution diskutiert wird, dass ein Hauch von Demokratie, oder Franziskus hat es Synodalität genannt, ist ja was anderes als Demokratie, dass das durch die Institution weht, das ist das eine. Aber an der Verfasstheit dieser Institution als Monarchie, in der auch nur Männer geweiht werden können und nur Männer das Sagen haben, hat er nichts geändert und wird sich auch, glaube ich, in absehbarer Zeit nichts verändern.
Jetzt ist schon, finde ich, ein bisschen auffällig, dass in der Zeit, in der Franziskus eben Papst war, doch einige Filme auch direkt über ihn, die zwei Päpste zum Beispiel, ins Kino gekommen sind. Es gibt im Moment auch Serien, die sich mit dem Christentum, mit der Entstehung des Christentums, mit dem Leben Christi auseinandersetzen. Gibt es da irgendeinen Zusammenhang? Wie erklärst du dir das?
Also ich glaube, einmal ist es das, was ich vorhin beschrieben habe, dieses Amt, das so ganz anders ist als politische Ämter, aber auch anders als Königshäuser. Das ist also das Amt an sich. Dann hat seine Person fasziniert. Ja, ein Papst aus Argentinien, der eine gewisse Ausstrahlung hat, auch eine gewisse Glaubwürdigkeit hat in seinem Sprechen über Gerechtigkeit. Und dann natürlich diese Konstellation mit zwei Päpsten. Also sein Vorgänger ist zurückgetreten, der lebte also noch, als Franziskus sein Amt antrat, und dann lebten beide gemeinsam im Vatikan. Und Benedikt XVI. Hat ja auch seinen Namen nicht abgelegt, seinen Papstnamen nicht abgelegt, er trug weiterhin Weiß. Und dann hatte man also zwei Männer in Weiß im Vatikan. Das ist natürlich filmisch, dramaturgisch sehr interessant.
Christiane Florin aus der aktuellen Kultur im Deutschlandfunk zum Tod von Papst Franziskus. Als im September 2022 die Spielzeit der Kölner Oper mit den Trojanern von Hector Berlioz eröffnet wurde, hielt die Oberbürgermeisterin Henriette Reker eine durchaus aufmunternde Rede, auch um dem neuen Intendanten viel Glück zu wünschen. Zwar sei man wegen der Sanierung des Opernhauses in der Kölner Innenstadt jetzt schon fast 10 Jahre lang in Ausweichspielstätten, aber bald schon werde man dann endlich wieder zurück ins Stammhaus umziehen können. Die Reaktion im Publikum: großes Gelächter. Zu oft wurde dieser Satz schon ausgesprochen. Zu viele Desaster musste die Stadt Köln seit Beginn der Arbeiten am Opernhaus zugeben. Darunter nicht nur bauliche Verzögerungen, sondern auch Zinsspekulationen mit öffentlichen Geldern, die das Loch im Haushalt erheblich vergrößerten. Seit 2012 ist die unter Denkmalschutz stehende Oper am Offenbachplatz geschlossen. Ein Eröffnungstermin wird sehr vage in der zweiten Hälfte des laufenden Jahres anvisiert. Und unsere Nordrhein-Westfalen-Landeskorrespondentin Felicitas Böselager hat die Baustelle nun besucht.
Gut, hier sind wir jetzt im Foyerbereich. Sehr anspruchsvoller Bereich auch, im Hinblick auf den Denkmalschutz äußerst anspruchsvoll.
Jürgen Marc Vollm steht zwischen rot-weißen Absperrwänden, blauen Plastikschläuchen und Gerüsten im Foyer der Kölner Oper. Hell strahlt das Licht durch die meterhohen Fenster am Eingang in den staubigen Raum. Vollm ist der Projektleiter einer der teuersten Baustellen Deutschlands. Am Offenbachplatz mitten in der Kölner Innenstadt wird seit Jahren saniert. Der Projektleiter betritt das Herz der Oper, die Bühne.
Sie sehen jetzt hier, dass die Bestuhlung schon komplett eingebracht ist. Es fehlen noch auch hier die Polster. Die werden jetzt dann eingebracht. Die Orgel wird installiert, auf der linken Seite von hier aus betrachtet. Aber ansonsten sind wir auch hier schon sehr, sehr weit vorangeschritten.
Das Gebäudeensemble des Architekten Wilhelm Rippan wird seit bald 13 Jahren saniert. Ursprünglich hätte es 3 Jahre dauern sollen. Statt der anfangs geplanten 253 Millionen Euro kostet die Sanierung Stand jetzt insgesamt 1,1 Milliarden Euro. Dabei trieb nicht allein die Sanierung als solche die Kosten in die Höhe, auch die wachsenden Zinsen und die Miete der Interimsspielstätten fressen Geld.
Also jedes Gewerk hier hat eine unterschiedliche Farbe, das heißt, die Firmen sehen auch gleich, in welchen Bereichen sie unterwegs sind.
Vollm steht in dem Raum, in dem irgendwann einmal der Chor der Oper proben soll. Die Wände sind übersät mit gelben, pinken, blauen, grauen, grünen und roten Post-it-Zetteln. Die bunten Zettel sagen, was noch getan werden muss, und geben auch einen Zeitrahmen vor. Durch die neue Herangehensweise sind sich Vollm und Greitemann sicher, einen guten Überblick gewonnen zu haben und dass der neue Zeitplan eingehalten werden kann. In den Jahren zuvor hatten beispielsweise Probleme mit dem Brandschutz die Sanierung in die Länge gezogen. Und die verschiedenen Gewerke der Baustelle hatten nicht ausreichend kooperiert. So war beispielsweise die Akustik nicht mit der Belüftung abgestimmt. Es gab tausende Mängel. Kreitemann glaubt nicht, dass jetzt noch irgendwo unangenehme Überraschungen lauern. Es seien nur noch Restarbeiten notwendig.
Schreinerarbeiten für die Verkleidung im Orchestergraben. Schreinerarbeiten für die Theken, für die Ausgaben von Getränken im Foyer. Malerarbeiten, Schlossarbeiten an den Geländern. Einbau der Außentüren und der empfindlichen Türen, die wir erst einbauen, wenn wir kurz vor der Fertigstellung sind.
Die Opposition im Kölner Stadtrat hegt Zweifel daran, dass die Baustelle Ende des Jahres fertig sein wird. Die kulturpolitische Sprecherin der SPD, Maria Helmes, sagt, sie habe in den vergangenen Jahren zu häufig erlebt, dass Termine wieder verschoben wurden.
Wir haben jetzt aber das Problem, dass wir gar keine klaren Indikatoren genannt bekommen, an denen festgemacht wird, dass es wirklich machbar ist bis Ende des Jahres. Wir müssen darauf vertrauen, was gesagt wird und was uns präsentiert wird in einer Post-it-Strategie oder in ähnlichen Formen. Aber dieses Vertrauen ist eben natürlich geschwunden durch die letzten Jahre.
Die SPD fordert, so formuliert es Helmes, ein Innehalten auf dem Bau und ein Expertengremium, das eine Bestandsaufnahme macht. Und wenn die Oper tatsächlich einmal fertig ist, stellt sich die Frage, kann sie das Image des Baudesasters ablegen? Der Baudezernent ist davon überzeugt,
dass der Kölner und die Kölnerin die Oper dann auch annehmen wird als das, was sie ist, als großartiges Kulturbauwerk, wo wirklich großartige Kultur stattfinden wird.
Als die Oper im Jahr 1957 eröffnet wurde, sollte sie für die Moderne im zerstörten Köln nach dem Krieg stehen und ein Gegenentwurf zu der pompösen Architektur der Nationalsozialisten sein. Aber der Neubau stieß damals nicht bei allen auf Begeisterung. Der eher schmucklose Betonstil gefiel einigen nicht. Andere lobten ihn gerade wegen seiner schlichten Funktionalität als State of the Art. Für sie war die neue Oper ein Zeichen des Aufbruchs. Maria Helmes von der SPD hofft,
dass wir diese Begeisterung natürlich transformieren könnten und das jetzt weiter so gehen könnte. Aber da ist schon sehr viel verloren. Denn wir haben jetzt schon dieses Milliardengrab. Die Konnotation wird auch nicht mehr weggehen. Das kann auch die Kunst nicht heilen. Welche Opernaufführung soll diese Milliarde rechtfertigen können? Das ist ein unheimlicher Druck für die Kunst. Das ist an der Stelle eigentlich schon nicht mehr aufholbar.
Felicitas Böselager über den Fortgang der Sanierungsarbeiten an der Oper Köln. Kann eine Ehe den Nahostkonflikt retten? Kann sie vermutlich leider nicht, aber es gibt nicht wenige Menschen, denen die private Situation von Sabah Nurcima und Mehron Mendel Mut macht. Die Politikwissenschaftlerin Sabah Nurcima hat pakistanische Wurzeln. Ihr Ehemann Mehron Mendel, Leiter der Bildungsstätte Anne Frank, ist in einem Kibbutz in Israel aufgewachsen und kam mit 25 Jahren nach Deutschland. Seit einigen Jahren schreibt das Paar die Kolumne Muslimisch-Jüdisches Abendbrot in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und wird seitdem von Bekannten und Unbekannten um Rat gefragt, wie das eigentlich geht, das Streiten und trotzdem weiterreden. Gerade nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 und dem darauffolgenden Krieg in Gaza seien sie als muslimisch-jüdisches Paar ein Zeichen der Hoffnung, wie die beiden in ihrem Buch zur Kolumne feststellen. Erst kürzlich wurde ihnen die Buber-Rosenzweig-Medaille verliehen. 2024 bekamen sie das Bundesverdienstkreuz. Es gibt aber auch die andere Seite, nämlich, dass sie und ihr Mann angefeindet werden. Ich habe Sabah Nurcima gefragt, braucht es da Mut, diese Arbeit weiterzumachen?
Ja, tatsächlich gibt es sehr viel Gegenwind und den Ausdruck, den Sie zitiert haben, die Zuschreibung, die wir häufig erleben, ne, ein Zeichen der Hoffnung, auch das würde ich ja sagen, ist ja auch eine Art von Reaktion. Es gibt viele positive und negative, übrigens das mit Zeichen der Hoffnung, das erzählen wir auch etwas mit einem Lächeln, weil das natürlich klar ist, unsere Ehe ist jetzt kein interreligiöses Projekt oder irgendein Friedensprojekt. Ja. Also darum geht es nicht. Ja. Also das ist es nicht. Wir versuchen eher das Potenzial irgendwie zu nutzen, dass Menschen diese Position, die wir vertreten, die Haltung, und zwar ist das eine, die weder gerade im Nahostkonflikt eine ist, die pro-israelisch oder pro-palästinensisch ist. Ja, so sehr polarisiert stehen sich eben diese beiden Fronten auch gegenüber. Spätestens seit dem 7. Oktober ist das ja wirklich sehr, sehr deutlich geworden. Und klar, das gefällt, um das jetzt mal ein bisschen einfach zu formulieren, das gefällt beiden Seiten nicht. Deshalb gibt es viel Gegenwind. Ich habe jetzt gestern Abend noch von Freunden zugeschickt bekommen, hier, ich habe gesehen, in Social Media gibt es da so einen Beitrag, da werdet ihr schon wieder diffamiert und so weiter. Also das passiert ständig, entweder gibt es Direktnachrichten oder andere markieren uns irgendwo und es gibt E-Mails etc. Ich weiß gar nicht, ob Mut der richtige Ausdruck ist, das zu sagen. Manchmal frage ich mich, gibt es eigentlich eine Alternative, außer irgendwie für die Haltung zu stehen, von der man überzeugt ist, weil man auch denkt, dass es wichtig ist. Und gleichzeitig muss ich sagen, Menschen, die in die Öffentlichkeit gehen und dort auch bereit sind zu diskutieren und auch in sozialen Medien eben mit ihren, also sozusagen Positionen auch teilen, die müssen ein Stück weit auch bereit sein, diesen Gegenwind zu erleben. So ist das eben gerade. So ist unsere Streit- und Debattenkultur auch in Zeiten von sozialen Medien.
Ja, das könnte man ja auch tatsächlich eben nur auf die sozialen Medien beziehen. Sie sind da auch aktiv und trotzdem ist das ja eine Plattform, von der Sie selber auch sagen, die macht den Diskurs quasi unmöglich, weil es nur die binäre Logik von Ja und Nein gibt.
Auf jeden Fall. Das, was soziale Medien, sie sind zwar nicht die Ursache für die Polarisierung, aber sie verschärfen das natürlich sehr, sehr massiv. Denn das, was nicht gelingt, ist, was wir in einer Demokratie eigentlich brauchen. Und das ist eben ein Kompromiss. Und der Weg dahin, der geht nur über einen Streit, der geht nur über Kontroversen. Und es kann auch sein, dass es Diskussionen gibt, na, das Thema Migration zum Beispiel, ja, sei es nur das eben, die Nahostdebatte etc., wo ich Positionen einfach annehmen muss, weil das irgendwie Teil einer pluralen, demokratischen, liberalen Gesellschaft ist. So. Insofern sind die sozialen Medien wahrscheinlich viel eher ein Ort, wo diese binäre Logik, das Schwarz-Weiß-Denken, das Freund-Feind-Denken vor allem geschürt wird. Und das ist etwas, was sie sehr stark fördern.
Was man ja in der Gesellschaft auch feststellen kann und eben nicht nur auf privater Ebene, sondern zum Beispiel auch sehr vehement ausgeprägt im Kulturbereich ist, dass der Mut, sich zu streiten, kontroverse Meinungen auszuhalten, dass jemand anderes eine wirklich ganz andere Position vertritt und trotzdem im Gespräch zu bleiben, dass dieser Mut fehlt. Wie erklären Sie sich das?
Das geht auf viele Entwicklungen und auch gute Entwicklungen zurück. Ich glaube, wir sind nur falsch abgebogen ab einem bestimmten Punkt. Ich meine damit diese, ich nenne das gerne die Supersensibilisierung, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, auch wenn es um die Themen Diskriminierung geht, Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und so weiter und so fort. Also, dass wir sehr viel über die Perspektive von Betroffenen gesprochen haben und damit auch verbunden haben, dass die Verletzung, die geschieht, eine ist, die wir zum einen zum Thema machen müssen, dass sie sichtbar gemacht werden muss und dass sie, und das ist, glaube ich, der Punkt, wo es schwierig wird und wo wir zum Teil keinen guten Umgang damit haben, dass sie nicht wieder passieren darf. Dass Verletzung insgesamt etwas ist, was als Verbot gilt. Nein, niemand darf verletzt werden. Und klar, das ist ja irgendwie ein Wunschdenken. Niemand möchte irgendwie sich aneinander verletzen. Es geht hier vor allem auch emotionale Art von Verletzungen. Und das hat dazu geführt, dass man sich sehr stark zurückgezogen hat, so ne, in die eigene Komfortzone, in die sogenannten Safe Spaces, ne, dass es bloß nicht dazu kommt, dass Positionen, die anders sind, die kontrovers sind, die mich in meiner Haltung irgendwie stören, in meiner Überzeugung und wie auch immer und so weiter, dass die gar nicht zu mir kommen. Und ich glaube, dieses Abschotten, ne, diese Filterblasen, ne, wie gesagt, soziale Medien verstärken dann auch noch diese Entwicklung, die haben dazu geführt, dass das Streiten auch ein Stück weit verlernt worden ist. Und wir uns jetzt, sobald es irgendwie zu einer Gegenposition kommt, es ist irgendwie fast schon revolutionär oder rebellisch klingt, zu sagen, ha, nee, wir starten ein neues Format, da geht es um einen Streit pro und contra oder sonst was. Also etwas, was eigentlich total normal ist und eigentlich ein Grundelement in einer demokratischen Gesellschaft, ist inzwischen etwas ganz Besonderes geworden. Puh, es geht um kontroverse Themen. Oh, es wird gestritten. Und ich glaube, dahin müssen wir einfach wieder kommen. Wir erleben jetzt gerade, dass das auch umstritten ist, dass man sich darüber ärgert. Auch gerade Rechtspopulisten haben bestimmte Vakuen genutzt, die entstanden sind, um zu sagen, na hier, wir trauen uns aber jetzt was zu sagen. Im Endeffekt sind sie die Mutigen, ja, weil sie sagen jetzt etwas, was kontrovers ist. Dabei würde ich sagen, es ist zum Teil total banal. Wir, würde ich sagen, die demokratische Mitte hat es total verlernt.
Es ist ja vielleicht auch tatsächlich, das ist auch das, was mir an dieser Kolumne, die Sie beide schreiben, so gut gefällt, gar kein schlechter Gedanke, statt mit dem Finger auf andere zu zeigen, mal auf sich selbst zu zeigen und zu gucken, wo man selber vielleicht sich in der Grauzone bewegt und dass man auch nicht immer auf der moralisch richtigen Seite steht, so gerne man das möchte. Ist das etwas, ich will jetzt nicht immer diesen Begriff Mut verwenden, aber vielleicht kann man es auch anders formulieren, etwas, was wir vielleicht verlernt haben, auch dadurch, dass es so einen großen Bekenntniszwang in der Gesellschaft gibt?
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, dass diese Aufgabe zur Selbstreflexion, ich glaube, das ist etwas, was man immer wieder hört. Das ist ja fast schon eine Floskel, ne? Also so Selbstreflexion, irgendwie die eigene Haltung hinterfragen etc. Aber wer macht das eigentlich wirklich, ne? Also wie bereit ist man eigentlich auch, die eigene Position kritisch zu hinterfragen und sich vielleicht auch von irritieren zu lassen oder von anderen überzeugen zu lassen. Und da komme ich vielleicht auf unseren Mikrokosmos zurück. Also Sie haben auch eingangs erzählt eben von unserem Eheleben und wie unterschiedlich wir aufgewachsen sind. Und das beeinflusst natürlich auch viele unserer Sicht- und Denkweisen auf Themen wie nicht nur Migration, sondern eben auch Themen wie Religion. Wie lebt man eigentlich Religion heute und nicht und so weiter. Und ich glaube, dass ich auch selbst immer wieder merke, ja, es ist nicht nur essentiell, sich mit anderen Fragen irgendwie auseinanderzusetzen, es hilft mir auch immer weiter. Ne? Also sozusagen Selbstreflexion ist ein Prozess, der nicht einmal abgeschlossen ist. Das heißt, es reicht nicht, wenn ich nur einmal irgendwie mich frage, ob ich hier an dieser Stelle vielleicht irgendwie falsch bin oder vielleicht eine andere Perspektive kennenlernen sollte. Es geht eigentlich ständig und immer weiter. Und ich finde, die Nahostdebatte ist ein so gutes Beispiel dafür, dass das bei so vielen nicht passiert ist. Sie sind von Tag eins, wenn es überhaupt einen Tag eins gibt, aber sagen wir mal sozusagen die Zäsur des 7. Oktobers, ab dem Zeitpunkt bis heute haben sich Menschen nicht bewegt. Sie waren von Anfang an war klar, wir sind auf der Seite der einen oder der anderen. Wir sind entweder pro-israelisch oder pro-palästinensisch und es hat so wenig Bewegung gegeben. Es ist eine so selektive Empathie bis heute sichtbar, spürbar, dass ich mir da viel mehr diesen Mut gewünscht hätte zu sagen, hey, vielleicht liege ich hier auch mal falsch. Oder die ganz andere Aussage, die ich viel zu selten gehört habe, ich weiß es gar nicht. Ich weiß einfach gar nicht, wie ich mich positionieren soll. Ich habe irgendwie, mir fehlen Informationen oder mir fehlt irgendwie viel mehr Hintergrundwissen. Auch das ist, finde ich, mutig, in dieser Debatte vor allem das vielleicht auch zuzugeben.
Die Politikwissenschaftlerin und Kolumnistin Sabah Nur Chima über den Mut weiterzureden. Viele Orte in ländlich geprägten Regionen haben dieses Problem. Die jungen Menschen wollen weg, die Einwohnerzahlen sinken und ansässige Geschäfte machen dicht. Das gilt auch für Rothenklempenow im Landkreis Vorpommern-Greifswald an der deutsch-polnischen Grenze. Schön, aber tote Hose. Damit wollten sich drei junge Frauen nicht abfinden.
Klappt doch. Geschichten vom Gelingen.
Eine Landwirtin, eine Buchhalterin, eine Journalistin haben in Rothenklempenow einen Kulturverein namens Kuhdorf e.V. gegründet. Mit Kuh übrigens. Wie das geht, dass am Ende alle sagen können, klappt doch. Dazu hat sich unsere Mecklenburg-Vorpommern-Landeskorrespondentin Silke Hasselmann vor Ort umgehört.
Kulturangebote im vorpommerschen Rothenklempenow können so klingen.
Geben Sie uns bitte ein zartes Rothenklempenower Mu, por favore.
Barockfestival mit Puppenspiel in der Weißen Dorfkirche.
Entmündigten Graf Ernst gestoßen.
Weil er zu viel gespielt hat in Monaco oder irgendwo. Ja?
Hofgalerie-Ausstellung über das Wirken der Adelsfamilie von Eickstedt 1236 bis 1945 in Dorf und Region. Mit besonderen Fundstücken, wie der Autor und Kurator André Meyer aus Berlin angereisten Nachfahren erklärt. Kinoabend im Bürgersaal mit dem 91 Jahre alten Uferschinken der Springer von Pontresina in der Hauptrolle der letzte Graf von Rothenklempenow. Ein 35mm Film auf Bitten des Kulturvereins Kuhdorf, mitgebracht von einem Filmvorführer aus dem 120 Kilometer entfernten Güstrow. Unter den gut 50 Zuschauern diese drei Senioren, die schon 60, 70 Jahre in Rothenklempenow leben. Beim Stichwort Kultur und DDR erinnern sie sich vor allem an die großen Kulturfestspiele der Landwirtschaft 1985 in ihrem Dorf und an viele Konzerte, vor allem für die Jugend.
Dadurch waren so viele junge Leute hier. Das war so schön.
Naja, nun ist dieser neue Verein Kuhdorf, Rotenklempner.
Der Kuhverein, der versucht jeden Monat die Einwohner mit einzubeziehen.
Ja, ja.
Und zum Beispiel haben sie ja jetzt angeregt, das Erzählkaffee, das hat schon ganz konkrete Termine für Ende April und auch für Mai. Naja, wollen wir versuchen.
Hinter dem Erzählkaffee stecke die Idee, das ländliche Leben in der DDR in einem Lexikon der Erinnerungen zu dokumentieren und später per Ausstellung, Audio-Walks und auf einer Online-Plattform zugänglich zu machen, erklärt die Vereinsvorsitzende.
Ich bin Josefa Baum und ich bin hier aufgewachsen, habe dann im Kulturlandbüro hier angefangen zu arbeiten und seitdem engagiere ich mich hier in Rotenklempenow für Kultur im Dorf.
Kuhdorf e.V., phonetisch angelehnt an, oh ja klar, ist ein Kuhdorf. Also wir reden hier wirklich über Kühe, Landwirtschaft in Größenordnung. Sie schreiben sich aber mit dem Großbuchstaben Kuh wie in Quark. Warum dieses Kuhdorf?
Zum einen sind wir natürlich hier auch alle Fans von unseren Kühen, die überall ringsrum stehen und wissen auch, dass wir gemeinhin als Kuhdorf wahrgenommen werden. Aber wir wissen, dass wir hier auch einiges zu bieten haben an Kultur mit Qualität und dass auch aus diesem Ort Kultur kommen kann, Kultur geschaffen werden kann. Und deswegen sehen wir uns auch als Quelle zur Kultur.
Muss nicht klappen, kann aber. Dafür müsse man zuerst einmal herausfinden, was der Schatz des Dorfes ist, meint die 30-Jährige.
Also ganz praktisch gesehen, hier in Rotenklempenow haben wir eben diese wunderschöne Gutsanlage mit vielen Räumen. Aber das wird ja gar nicht vom Dorf genutzt. Und wir haben uns eben zur Aufgabe gemacht, vor allem in der dunklen Jahreszeit im Winter, wenn hier sonst ringsrum nichts los ist, die Türen zu diesem Schloss zu öffnen und die Menschen einzuladen und Veranstaltungen zu machen, wo die auch einen persönlichen Bezug zu haben, nämlich zur Geschichte der Region, wo sich auch die familiären Hintergründe widerspiegeln. Und das zieht tatsächlich Leute, ohne dass wir großartig dafür trommeln müssen. Das hat so eine schöne Natürlichkeit, ganz was Organisches.
Zweites Erfolgsrezept, enge Absprachen mit der Gemeinde, aber nicht per E-Mail oder Telefon.
Man muss vorbeikommen, sich in die Augen gucken und sagen, wie kriegen wir das hin?
Und was klappt in Rotenklempenow ganz sicher nicht? Josefa Baum überlegt kurz und sagt, gendern mit Sternchen, Filme in Fremdsprache mit englischem Untertitel.
Also der Schlüssel ist die gemeinsame Sprache, würde ich sagen. Das fängt an, wie betitelt man eine Veranstaltung? Soll die jetzt arzi-fazi klingen oder soll die hier verstanden werden von Menschen, die einmal aufs Plakat am schwarzen Brett gucken und sich denken, ah, das interessiert mich. Ist es nun ein Theaterstück oder ist es ein Konzert? Und wenn es eine Mischung ist, dann schreibt das auch gerne hin.
Klappt doch, über den Kulturverein Kuhdorf in Rotenklempenow berichtete Silke Hasselmann. Über die mögliche Privatisierung der 5 landeseigenen Berliner Theater haben wir in dieser Sendung schon berichtet. Mehr Details jetzt dazu in den Kulturmeldungen mit Anna Kuhn.
Die Intendantin des Deutschen Theater Berlin, Iris Laufenberg, hat betont, dass man von Privatisierung weit entfernt sei.
Das würde bei uns jetzt überhaupt nicht funktionieren, weil wir haben ja gerade auch eine finanzielle Situation, wo es mit einer Privatisierung oder einer GmbH in eine Umwandlung, die erstens nicht über Nacht geht, also die einfach langfristig geplant werden müsste, aber jetzt in unserer Situation wirklich gar keinen Sinn macht und das ist auch politisch überhaupt nicht an mich herangetragen worden.
So Laufenberg bei Deutschlandfunk Kultur. Das gesamte Gespräch können Sie natürlich in der Deutschlandfunk-App hören. Stimmen hörbar und erlebbar zu machen, die sonst vielleicht keine Aufmerksamkeit bekommen hätten. Das war der Ursprungsgedanke für das Museum Sammlung Prinzhorn in Heidelberg. Es zeigt Outsider-Art, also Kunst von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Das Museum befindet sich heute in einem umgebauten ehemaligen Hörsaal im Universitätsklinikum Heidelberg. Jetzt könnte es aber sein, dass das Museum schließen muss. Träger ist nämlich das Universitätsklinikum Heidelberg und das sieht es nicht als seine Kernaufgabe an, ein Museum zu führen. Der Förderverein der Sammlung Prinzhorn hat Unterschriften dagegen gesammelt und möchte diese bald mit einem offenen Brief zusammen veröffentlichen. Maike Roth-Zoll, Medizinhistorikerin und Vorsitzende des Fördervereins, wünschte sich bei Deutschlandfunk Kultur:
Es wäre schön, wenn sich alle Beteiligten in einer neuen Trägerstruktur zusammenfinden könnten, also das Klinikum, die Universität, die medizinische Fakultät, die sich auch sehr stark einsetzt, das Land, vielleicht der Bund und hoffentlich auch private Sponsoren, um da eine neue Trägerschaft auf die Beine zu stellen.
Die Vorsitzende des Fördervereins der Sammlung Prinzhorn war das. Bei Sankta zum Beispiel war der Warnhinweis ziemlich lang. Da wurde vor expliziten sexuellen Handlungen sowie Darstellungen von Gewalt, echtem Blut und anderem gewarnt. Viele Besucherinnen und Besucher erwarten solche Triggerwarnungen mittlerweile, glaubt die Leiterin des Berliner Theatertreffens Nora Hertlein-Hull. Beim Berliner Theatertreffen, das Anfang Mai beginnt, werden sie auch genutzt. Manche Kritiker halten die Warnungen für überflüssig. Hertlein-Hull meint dagegen, Kunst müsse und dürfe überfordern, überwältigen und zu großen Gefühlen anregen. Wenn jemand über sich selbst weiß, dass er oder sie mit einem bestimmten Thema nicht konfrontiert werden möchte, räumen wir die Möglichkeit ein, sich vorher zu informieren. Vor einiger Zeit zeigte eine Metastudie allerdings, dass Triggerwarnungen gar nicht so nützlich sind, wie man sich das wohl wünscht. Sie schüren demnach Erwartungsangst und halten verletzliche Gruppen nicht davon ab, einen Post, Artikel oder Film zu konsumieren.
Das waren die Kulturmeldungen mit Anna Kohn. In den Informationen am Abend nach den Nachrichten mehr zu den internationalen Reaktionen auf den Tod von Papst Franziskus. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.